Hallo Tanja. Eigentlich wollten wir einen Workshop zu Klassismus auf dem diesjährigen Baucamp mit dir machen. Aufgrund der aktuellen Covid-19-Pandemie kann das Baucamp leider in der geplanten Form nicht stattfinden und nun findet ein Teil des Programms online statt. Wir freuen uns, dass wir statt einem Workshop ein Interview mit dir führen können, denn wir finden es wichtig, dass es auf den Baucamps und insgesamt an anderen Orten eine Auseinandersetzung mit Klassismus gibt. Jetzt ist ja schon öfter das Wort Klassismus gefallen. Was verstehst du unter Klassismus und wie kam es dazu, dass du dich damit beschäftigst und zum Beispiel Workshops machst?
Ich beschäftige mich mit Klassismus eigentlich schon mein ganzes Leben oder mit den Auswirkungen von Klassismus. Ich bin aus einer Armutsklassenfamilie. Das ist ein Wort, das ich benutze, wo andere Leute vielleicht das klassistische Wort Unterschicht benutzen würden. Und meine Familie oder meine Herkunftsfamilie hat, solange ich dort gewohnt habe, die meiste Zeit von Transferleistungen gelebt und ich habe dieses Stigma um das Wort nochmal zu verwenden, der Unterschichtsfamilie in meinem Aufwachsen sehr deutlich gespürt. Also ich war immer die Person, die die Secondhand-Schulbücher hatte. Ich war immer die Person, die nicht das Geld für die Schulfahrt hatte. Ich war immer die Person, die sich irgendwelches Equipment zusammenleihen musste. Und später dann im Heim war ich dann die, wo immer die Anträge gestellt werden mussten. Dann war ich auch noch das Heimkind. Und ich habe die Auswirkungen von Klassismus in meinem Aufwachsen und auch heute noch sehr deutlich gespürt. Und ich hatte sehr lange überhaupt kein Wort dafür. Und erst in meinem Studium, ich habe sehr spät soziale Arbeit noch studiert, habe ich das Wort Klassismus kennengelernt. Und das war in einem Social Justice Training von Lea Czolek und dort haben wir eine Übung aus dem Social Justice gemacht und haben über Klassismus gesprochen und ich hatte das Gefühl, dass ich eine Erfahrung, eine Lebenserfahrung und eine strukturelle Gewalt plötzlich auf ein Wort zusammenfassen lässt. Und das war für mich ein extrem berührender und empowernder Moment und genau, auch wenn ich Anja Meulenbells Scheidelinien, Rassismus, Sexismus und Klassismus ganz lange im Regal stehen hatte, habe ich das Wort Klassismus bewusst dann erst in diesem Workshop kennengelernt und habe dann auch die Ausbildung zur Social Justice Trainerin gemacht und gebe seitdem Workshops und Klassismus ist für mich die Diskriminierung aufgrund der sozialen Herkunft oder auch der sozialen Position. Also das heißt, meine soziale Herkunft kann sich von meiner sozialen Position unterscheiden und zum Beispiel Langzeitarbeitslose oder Wohnungslose sind auch von Klassismus betroffen.
Im OKMA-KZ waren viele Mädchen aus armen Familien und aus sogenannten Fürsorgeeinrichtungen inhaftiert. Viele von ihnen wurden als sogenannte Asoziale verfolgt. Sie galten bei den Nazis als unerziehbar, kriminell oder sexuell verwahrlost. Und ihnen wurde Arbeitsverweigerung und Arbeitsbummelei vorgeworfen. Ihnen wurden Eigenschaften zugeschrieben, die zum Beispiel armen Menschen bis heute zugeschrieben werden. Auch heute noch wird das Wort asozial und assi benutzt, um Menschen abzuwerten. Was hat das für dich mit Klassismus zu tun?
Na, genau wie du das eben beschrieben hast oder wie ich auch meine Biografie beschrieben habe, ist die Verfolgung der sogenannten Asozialen ein absolut unaufgearbeitetes Thema. Und wenn Menschen in meinem Umfeld etwas als Assi bezeichnen oder auch in linken Kontexten, das so asozial als Schimpfwort benutzt wird und das in dem Moment nicht aus einer angeeigneten Position kommt, und das von der Geschichte sozusagen entnommen wird und auf Interventionen zum Beispiel auch nicht reagiert wird, wenn ich sage, hey, asozial ist Nazisprache, dann bekomme ich in der Regel Abwehr und mir wird gesagt, so ja, man kann jetzt nicht jedes Wort und Sprachpolizei. Und diese Abwehrreaktionen haben sehr viel damit zu tun, dass die Geschichte der als asozial Verfolgten in Deutschland nicht aufgearbeitet ist und dass diese Kategorien, wie du sie benannt hast, kriminell, unerziehbar, arbeitsscheu, ja, eine sehr, sehr lange Geschichte hat, die sich in Narrativen, an die wir anknüpfen und zu denen wir uns auch fühlen. Also es gibt ja auch innerhalb von der Gruppe der von Klassismus Betroffenen noch die, die versuchen, sich durch Abwehr oder Abwertung nach ins gefühlte Unten noch aufzuwerten und indem man sagt, ich gehe wenigstens arbeiten, auch wenn man mehrere Jobs hat und damit irgendwie immer noch am Existenzminimum lebt. Und diese ganze nicht aufgearbeitete Geschichte, die an diesem Wort asozial klebt und die damit verwoben ist, die hat alles mit Klassismus zu tun.
In der Uckermark-Initiative beschäftigen wir uns unter anderem mit der Verfolgung der sogenannten Asozialen. Erst Anfang diesen Jahres wurden Menschen, die im Nationalsozialismus als sogenannte Asoziale verfolgt wurden, offiziell als Verfolgte des NS-Regimes anerkannt. Das ist 75 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs eine späte, aber dennoch wichtige Anerkennung. Trotzdem wurde das Leid vieler, die zum Beispiel als Asoziale in Konzentrationslager gesperrt wurden, jahrelang nicht anerkannt oder gar geleugnet. Wir beschäftigen uns auch mit den Kontinuitäten nationalsozialistischer Verfolgung. Das heißt, wir schauen, welche Ausgrenzungen weitergegangen sind oder sich verändert haben. Zum Beispiel haben ja viele Deutsche noch viele Jahre lang gedacht, dass es richtig war, dass die sogenannten Asozialen in Konzentrationslager gesperrt wurden. Und ja zum Beispiel auch das Jugend-KZ Uckermark erst in den 70er Jahren von den beiden deutschen Staaten als KZ anerkannt wurde. Umso wichtiger finden wir es, dass unsere Arbeit als Initiative nicht bei der Aufarbeitung der NS-Verbrechen aufhört, sondern bis in die Gegenwart reicht. Deswegen wollen wir uns auch im Hier und Jetzt mit Klassismus und anderen Ausgrenzungen beschäftigen. Tanja, warum denkst du, dass es wichtig ist, dass sich Leute mit Klassismus auseinandersetzen?
Also erstmal möchte ich der Uckermark-Initiative an dieser Stelle ein riesen Dankeschön aussprechen, weil die Uckermark-Initiative genau diese Arbeit macht, die du gerade beschrieben hast und die auch für mich ein unglaublich empowerndes Moment hatte. Die Uckermark-Initiative hat vor ein paar Jahren eine Veranstaltungsreihe organisiert. Ich bin, glaube ich, zu jeder einzelnen Veranstaltung hingegangen und ich habe so viel gelernt über die Geschichte dieser Verfolgung, über das Stigma, was ich am Anfang beschrieben habe, das ich als Kind erlebt habe und ne, also diese Zuschreibung des persönlichen Pechs, die da immer mit dran klebt und zu lernen, welche Geschichte dieser Verfolgungsbegriff hat, ist so unglaublich wichtig und die Uckermark-Ini macht da seit Jahren PionierInnenarbeit und ich bin so unendlich dankbar, dass ich da an dieser Veranstaltungsreihe auch teilnehmen durfte. Ich habe Rotz und Wasser geheult und habe mich so berührt gefühlt und ich denke, dass die Auseinandersetzung mit der Geschichte und auch mit Klassismus und wie sich das bis in die heutige Zeit fortsetzt und unser Denken auch beeinflusst, unsere Sprache beeinflusst, ganz viel Veränderung hervorrufen kann, also alleine die Reflexion dessen, wie wir zu Arbeit stehen, wie wir zu Geld stehen, wie wir zu vermeintlichem persönlichen Glück stehen oder wie wir Menschen sagen, dass ja alle gleiche Chancen hätten und damit negieren, dass auch das Bildungssystem hochklassistisch ist in Deutschland. Deutschland wurde dafür gerügt, dass es eben überhaupt keine gleichen Bildungschancen gibt und dass schon in der Grundschule nach sozialer Herkunft aussortiert wird, dass anhand von Namen aussortiert wird. Und das sind Dinge, die müssen ins Bewusstsein, die müssen wir aktiv bekämpfen. Und ich denke, dass die Auseinandersetzung mit Klassismus auch ein gesellschaftsveränderndes Potenzial hat, wenn ich das mal so revolutionsromantisch formulieren darf. Und dass es tatsächlich zu einer Überwindung von auch kapitalistischen Verhältnissen führen kann.
Irgendwie war Klassismus ja schon mal mehr Thema in zum Beispiel der linken Bewegung. In den 90er Jahren wurde sich zum Beispiel in Frauen-Lesben-Räumen viel damit auseinandergesetzt. Ich habe das Gefühl, dass das heute nicht mehr so Thema ist. Geht es dir auch so und siehst du Gründe dafür?
Ich habe mich sehr viel mit der Thematisierung von Klasse in der feministischen Bewegung oder in Frauen-Lesben-Lesben-Frauen-Räumen auseinandergesetzt und habe das in der Recherche so erlebt, dass es ein sehr, sehr viel besprochenes Thema Ende der 1980er, Anfang der 1990er Jahre war. Und das waren für mich auch einerseits sehr empowernde Texte, weil dort Strukturen und Dinge benannt werden. Also da geht es vom Erben über die Frustration, nicht die richtige Sprache im Plenum zu sprechen, bis hin zu Bildungssystemen und kapitalistischem System. Und die Analysen, die wir jetzt wieder ausgraben und die, an die wir anknüpfen aus dieser Zeit, die sind schon alle schon da gewesen und dann wieder untergegangen in einem Dominanzdiskurs, also um jetzt mal ein großes Wort zu benutzen. Aber eigentlich erklären die Texte von damals das, was, es ist so eine, wie soll ich sagen, so eine selbsterfüllende Prophezeiung, wenn die Leute, die die Texte verfasst haben, schreiben, ja, wir werden nicht gehört, wir werden nicht gesehen, wir werden nicht ernst genommen und dann sind wir irgendwann mürbe und dann gehen wir raus. Und das ist was aus meiner Sicht da passiert ist. Und das natürlich auch zum Beispiel auf universitärer Ebene es immer noch sehr verpönt ist, sich selbst als ArbeiterInnenkind oder gar als Armutsklassenperson zu outen und dass damit ja auch vieles unsichtbar gemacht wird. Und wenn nicht darüber gesprochen wird und eine Kategorie wie Klasse so unsichtbar ist und ich mich ja dann auch nicht solidarisieren kann, also, ne, wenn ich überhaupt nicht weiß, wer ist hier mit mir in einem Raum und wenn ich mich jetzt oute, sagen dann alle, oh Gott, du gehörst hier nicht hin, oder habe ich dann gleich drei Leute, die sagen, ja genau, das geht mir genauso. Und gerade in der Uni wird es halt so unsichtbar gemacht und das ist nun mal das Wissen, was immer noch als das valide oder das richtige Wissen anerkannt wird. Und ich denke, dass die Prolo-Lesben das ganz gut beschrieben haben mit diesem, wir werden unsichtbar gemacht und wir werden ausgelacht in den Plenars und das ist heute immer noch so. Und wenn ich Workshops gebe, dann sagen die Leute immer noch so, wir werden einfach gedisst und fertig gemacht dafür, wenn wir ein Wort nicht verstehen oder wir werden lächerlich gemacht, wenn wir Dialekt sprechen oder wenn wir uns dann bestimmte Fahrten nicht leisten können, dann werden wir als nicht politisch aktiv genug angesehen oder wenn wir arbeiten müssen und nicht auf jede Demo gehen können oder keine Kraft haben, auf jede Demo zu gehen. Und ich habe das Gefühl, dass jetzt gerade in den letzten Jahren diese Diskussion um Klasse nochmal eine geworden ist, die sich sehr so weiß-cis-männlich wieder angeeignet wurde. Also ne, Stichwort Eribon, was in Strecken ein gutes Buch ist, aber jetzt, das klingt immer so, als wäre mit Eribon halt die Klassendebatte wieder neu erfunden. Und es ist, die Auseinandersetzung mit Klassismus ist schon immer eine Auseinandersetzung gewesen oder ein politischer Impuls, der aus der Frauen, Lesben, Lesbenfrauen oder queeren Bewegung kam. Und ich sehe das gerade so, dass es ein zartes Pflänzchen ist, dass da diese neue Klassendebatte oder Klassendebatte wieder Gehör findet. Und ich bin gleichzeitig auch skeptisch oder ich warne immer davor, in diesem Diskurs dann auch eher wieder nur weiße, männliche, heterosexuelle Stimmen zu zentrieren. Genau, aber da bin ich ein bisschen gespannt auf die nächsten Jahre, ob das jetzt gerade nur so ein kleines Trendthema ist oder ob sich das wirklich auch in Antidiskriminierungsgesetzen niederschlägt oder ja auch festgeschrieben wird. In Berlin gibt es jetzt zum ersten Mal ein Antidiskriminierungsgesetz, in dem soziale Herkunft als Diskriminierungsmerkmal gelistet ist. Das würde ich mir für andere Bundesländer oder bundesweit oder weltweit auch wünschen.
Was sind für dich Handlungsstrategien gegen Klassismus? Wie können Einzelne und Gruppen handlungsfähig werden?
Das ist eine gute Frage. Ich bin selbst ja manchmal so ein bisschen frustriert, weil ich das Gefühl habe, dass die Interventionen, die es alle schon mal gab, mit allen Themen, die benannt wurden, wieder so ins Ungehörte verdrängt wurden. Und ich habe, wie eben schon gesagt, eine Hoffnung, dass die Auseinandersetzung mit Klassismus jetzt ein bisschen nachhaltiger geführt wird. Und ich habe da so eine zweigeteilte Strategie. Zum einen würde ich sagen, alle sollten sich mit Klassismus auseinandersetzen, sollten lernen, was die Geschichte, auch die Begriffsgeschichte ist, was die Geschichte hinter klassistischem Denken ist. Und da gehört die Auseinandersetzung mit der Geschichte der Verfolgung der Asozialen untrennbar dazu. Und auch mit intersektionalen, also Verknüpfungen, die untrennbar mit, also in einem Herrschaftssystem miteinander verbunden sind und sich überkreuzen, also wie Ableismus und Homophobie, das richtige Wort ist, glaube ich, Homohass, Entschuldigung, oder Transhass und Rassismus und Sexismus. Und ich denke, dass wir diese Verknüpfungen und die Begriffsgeschichte genauer anschauen und lernen müssen und dass es eine Aufgabe von allen ist und von Nicht-Betroffenen auch zu lernen, wie sie sich in dieser Debatte dezentrieren können. Das ist leichter gesagt als getan. Wenn man sich schon angegriffen fühlt, wenn eine Person sagt so, hey, sag mal nicht Assi. Aber ich glaube, dass man das lernen kann. Und für Betroffene sage ich immer, organisiert euch, schaut euch diese empowernden Texte an, schaut, dass ihr nicht alleine seid und hört auf euer Bauchgefühl, wenn ihr das Gefühl, ne, wenn ihr fühlt, hier stimmt was nicht, das ist scheiße, was hier passiert, dann stimmt es meistens. Und wenn euch dann Leute erstmal lächerlich machen und nicht zuhören wollen, dann sucht euch die Leute, die euch zuhören. Und es gibt verschiedene Gruppen, es gibt Anlaufpunkte, es gibt das Institut für Klassismusforschung, von Andreas Kemper, Franzis Seeg, Jannik Niggemann, Dirk, entschuldige, ich habe deinen Nachnamen gerade vergessen, und mir und noch ein paar anderen Leuten, die da im und ums Institut herumtummeln. Es gibt an 3 Unis mittlerweile Referate für studierende Arbeiterkinder. Vielleicht können wir die ja auch noch als Link dazu stellen. Es gibt KIK, Klassismus ist keine Kunstepoche, von denen ich im letzten Jahr auch Fan geworden bin. Eine relativ neue Gruppe, die auch Workshops zu Klassismus gibt und bestimmt auch in eure Stadt kommt. Und abschließend und nochmal mit riesengroßen Dank die Uckermark-Initiative. Also eure Arbeit ist einfach unfassbar wertvoll und ich würde jeder Person, die sich mit Klassismus auseinandersetzt, eure Arbeit als Grundlagenarbeit empfehlen.
Danke für das Interview.